Detektor FM. Zurück zum Thema.
Es herrscht dicke Luft in Großbritannien der 80er Jahre. Die regierende Ministerpräsidentin Margaret Thatcher wird im Volksmund auch als eiserne Lady bezeichnet. Und die soziale Kälte im Land schafft ein Klima voller Misstrauen, Ausgrenzung und Pessimismus. Kurzum, keine gute Zeit für einen schwulen Pakistani, der sich in einen ehemaligen Neonazi verliebt hat.
Du und dein Kumpel, ihr beide sollt verrecken!
Sieht nicht gerade gut aus, wenn Pakistanis sowas machen, was?
Warum nicht?
Möchte nicht wissen, was ihre Feinde dazu sagen würden. Das ist auch nicht gerade Integration, oder?
Ich bin von Beruf Geschäftsmann und nur als Staatsangehöriger Pakistani. Und ich bin kein Kulturunternehmen oder Wohltätigkeitsverein.
Omar, der Pakistani, und Johnny, der Neonazi, eröffnen gemeinsam einen Waschsalon. Doch zwischen den engen, traditionellen Vorstellungen von Omars Familie und dem Ausländerhass von Johnnys Ex-Kumpanen ist kein Platz für die Liebe der beiden Männer. Der britische Regisseur Stephen Frears drehte 1985 den Film »Mein wunderbarer Waschsalon«. Zunächst für das Fernsehen produziert, wurde der Film dann relativ schnell auch ins Kino gebracht. »Mein wunderbarer Waschsalon« gilt noch immer, auch wegen seiner scharfen Kritik an der konservativen englischen Gesellschaft, als einer der wichtigsten britischen Filme der 80er Jahre.
Du bist immer noch um mich besorgt. Es ist vorbei.
Und was ist mit der Heirat?
Das wird sich noch zeigen.
Wäre Tanja vielleicht eine Möglichkeit?
1941 kam Stephen Frears als Sohn einer Sozialarbeiterin und eines Physikers in den englischen Midlands zur Welt. An der renommierten Cambridge University studierte Frears Jura. Mit dem Abschluss in der Tasche arbeitete er längere Zeit am Theater, bevor er dann als Regieassistent zum Film wechselte. Seine Mentoren waren zwei Pioniere des New British Cinema, und zwar Carol Rice und Lindsay Anderson. Die sozialrealistische Filmbewegung beeinflusste maßgeblich seine früheren Arbeiten, die Frears in erster Linie für das Fernsehen produzierte. Erst mit seiner Londoner Trilogie, die aus »Mein wunderbarer Waschsalon«, »Das stürmische Leben des Joe Orton« und »Sammy und Rosie tun es« besteht, wagte sich Frears auf die große Leinwand. Übrigens hat der Regisseur, damals wie heute, nie selbst ein Drehbuch für einen seiner Filme geschrieben.
Ich habe niemals die Idee für einen Film. Wenn ich etwas lese, reagiere ich darauf. Ich finde gute Drehbücher einfach besser als schlechte. Das ist ganz simpel. Außerdem kann ein gutes Drehbuch eine ganze Welt erschaffen. Und ich mag es einfach, diese Universen zu betreten.
Nach dem Erfolg in England ging Frears nach Hollywood, um sich kommerzielleren Projekten zu widmen. Für viele galt dieser Schritt als Verrat an den Idealen des britischen Independent-Kinos. Frears Regiekollegen Ken Loach und Mike Leigh zum Beispiel hegen gegenüber dem Hollywood-Kino auch heute noch eine große Aversion. Mike Leigh beteuerte erst neulich wieder, dass er sich lieber Eisennägel in die Augen schlagen lassen würde, als einen Hollywood-Blockbuster zu drehen. Auch aufgrund solcher Aussagen wird Stephen Frears der Status eines Autorenfilmers abgesprochen. Ganz im Gegensatz zu Loach oder Leigh. Frears wird immer wieder etwas abschätzig als vielseitiger Handwerker oder als Auftragsregisseur bezeichnet. Ihn selber stört das nicht. Er betont selbst, dass er gerne ein großes Publikum erreichen möchte. Für Frears heißt das aber nicht, dass man dafür sein Gehirn an der Kasse abgeben muss. Es ist die alte Diskussion über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit von intelligenter Unterhaltung.
Es ist kompliziert, weil man natürlich das Publikum unterhalten möchte. Die Tatsache, dass man dabei auch intelligent sein kann, macht für mich keinen Unterschied. Ich unterscheide nicht zwischen bloßer Unterhaltung und intellektuellem Anspruch. Ich bin mit Filmen von Hitchcock und Renoir aufgewachsen und ihre Filme waren immer intelligent und unterhaltsam.
Obwohl Frears regelmäßig mit dem Label des Handwerkers kokettiert, wird das seiner Arbeit nicht gerecht. Es gehört nämlich viel Talent dazu, Komödien genauso stilsicher wie Western oder Kostümfilme zu drehen. Kein Genre, das Frears in seiner Karriere nicht schon bedient hätte. Doch eine Filmgattung hat es ihm besonders angetan. Stephen Frears erster Spielfilm hieß Gumshoe. Es war eine Hommage an die großen Meisterwerke des Film Noir, wie zum Beispiel Der Malteser Falke oder The Big Sleep. Und mit seinem 1990 gedrehten und von Martin Scorsese produzierten Film The Grifters hat er diesem Genre ein weiteres Glanzstück hinzugefügt. The Grifters ist die Geschichte von drei Menschen, die auf fatale Weise miteinander verbunden sind Frears entwirft eine Welt voller Trickbetrüger und Gelegenheitsprostituierter, in der es so etwas wie Glück gar nicht geben kann. Und Angelica Houston spielt darin eine der vielschichtigsten Femme Fatale-Figuren, die das Kino bisher gesehen hat. Frears lässt sie durch die sprichwörtliche Hölle gehen.
Tell me about the orange, Lily. Finally put those in the towel.
Einmal kniet sie vor einem teuflischen Gangsterboss mit dem zynischen Namen Bobby Justice. Er lässt die Orangen in ein weißes Handtuch wickeln. Angelica Houston, sichtlich nervös und zitternd, soll ihm erklären, was man mit dieser Waffe anstellen kann. Und, fragt Bobby, was passiert, wenn man es falsch macht?
What?
Permanent damage.
You never shit right again.
Egal ob The Grifters, High Fidelity oder jetzt auch in seinem neuesten Spielfilm immer Drama um Tamara, Stephen Frears inszeniert seine Geschichten immer zurückhaltend. Er lässt vor allem den Schauspielern große künstlerische Freiräume. Deshalb laufen sie gerade unter seiner Regie, wie im Fall von Angelica Houston, zur Höchstform auf. Er ist nun mal ein Regisseur, der so wenig wie möglich eingreifen möchte. Und dennoch, so unterschiedlich seine Filme auf den ersten Blick auch sind, es lassen sich durchaus wiederkehrende Motive erkennen. Das filmische Universum des Stephen Frears ist bevölkert von Außenseitern, von Menschen, die sich immer wieder behaupten müssen, um sich am Ende erneut am Rand der Gesellschaft wiederzufinden. Das kann dann genauso die englische Monarchin im Buckingham Palace treffen, wie auch eine französische Edelhure im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Oder eben ein schwules Pärchen aus einem Londoner Migrantenviertel im England unter Margaret Thatcher. Sie alle müssen sich gegen äußere, teils sehr aggressive Kräfte zur Wehr setzen, müssen zum Teil herbe Niederlagen einstecken, um dann letzten Endes zu erkennen:
Verglichen mit der übrigen Welt ist das hier ein kleines Paradies.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.